Bevor ich anfange so richtig, würde ich erstmal was zu mir erzählen aus meiner Vergangenheit. Und zwar habe ich im Alter von 19 Jahren Gott mal mächtig herausgefordert. Ich habe zu Gott gesagt, es gibt einen ganz bestimmten Tag und da schickst du mir bitte die richtige Frau. Und als der Tag ran war, war die Frau auch da. Wir haben uns ziemlich schnell verstanden und ich wusste auch schon so nach kurzer Zeit, das ist irgendwie was ganz Besonderes. Genau, 2 Monate später waren wir dann im Kino zu Passion Christi und der Film hatte mich irgendwie übelst angeregt. Also ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat. Ich denke, da ist schon ganz schön viel, was man da oder was dahinter ist. Und als wir dann so wegliefen, nach dem Kino, da liefen wir an einem Brautmodengeschäft vorbei und da sagte sie, guck mal, hier hängt mein Brautkleid. Dann gucke ich so rein und sage so, ach, willst du dir wohl später mal kaufen? Und da sagt sie, naja, wenn wir uns nicht kennengelernt hätten, dann hätte ich in 2 Monaten geheiratet. Und das war für mich irgendwas, da ging für mich erst mal eine komplette Welt unter. Genau. Und ja, was ich damit sagen will, eine Freundschaft kann genial sein und man kann viel Spaß haben, aber es kann auch unheimlich verletzend sein und ja, auch enttäuschen. Und damals habe ich so verstanden, was es heißt, enttäuscht zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, vielleicht ist bei euch auch schon mal was auseinandergebrochen, ob jetzt aktuell oder auch nicht. Es kann echt alles auseinanderbrechen. Das kann eine Freundschaft sein, es kann eine Beziehung sein oder eine Ehe. Bei mir war das Schlimme, es war damals Ehebruch, auch wenn sie eigentlich noch nicht verheiratet war. Und ich habe sehr lange da über das Thema so nachgedacht und ja, wusste auch nicht so richtig, wie ich mich verhalten sollte. Und habe dann einfach mal meine christlichen Freunde gefragt. Ich habe gesagt, na, was haltet denn ihr davon? Und ja, ich habe eigentlich keine richtige Antwort dazu bekommen. Aber Gott hat mir dann quasi die Antwort gegeben. Gott hat zu mir gesagt, du forderst mich raus, kannst du machen, ist gar kein Problem. Aber du hast mich nie gefragt, was ich möchte. Du hast immer nur nach dir geschaut. Und ja, so musste ich erkennen, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist, wie gerade in Passion Christi, und dass ich auch meine Sünden immer wieder dorthin bringen muss. Ja, und Gottes Plan ist ein anderer in meinem Leben gewesen und das ist auch gut so. Und ja, ich weiß jetzt, dass ich Gott fragen muss, was in meinem Leben so ansteht. Und ja, da will ich euch einfach mal so in den Raum fragen, wie geht's euch da so? Müsst ihr jetzt nicht beantworten, sondern einfach mal drüber nachdenken. Genau, und meine Predigt, die geht quasi dann auch etwas in diese Richtung, deshalb habe ich euch das auch am Anfang so ein bisschen erzählt und ja, ich möchte ein bisschen über das Buch Rut sprechen. Rut ist echt spannend, also da liest man, sind 4 Kapitel, ist also wirklich kurz, lohnt sich anzufangen und da ist man auch schnell durch. Aber wenn man da viel verstehen will, muss man sich vielleicht auch ein kleines bisschen mehr Zeit nehmen. Da geht es wirklich um alles, was ein Mensch eigentlich so braucht. Da geht es unter anderem um Familie, um Freundschaft, um Ehe und ja, noch ganz viel mehr. Und aus den 4 Kapiteln kann man echt viel lernen. Und ich möchte euch jetzt in die Geschichte mitnehmen, ins Alte Testament. Und ich glaube, Gott gibt uns manchmal Geschichten, oder nicht nur manchmal, da gibt uns immer Geschichten in der Bibel, die uns Mut machen. Dort lernen wir, wie wir quasi mit unserem Leben umgehen können, vor allen Dingen, wenn es mal nicht so läuft. Und ja, los geht's mit einem Familienvater. Der Mann, der heißt Elimelech, das ist ein ganz lustiger Name. Und ich würde ihn bezeichnen als der königliche Dickschädel. Also in der Bibel hat eigentlich jeder Name irgendwie eine Bedeutung. Und der Elimelech, das bedeutet eigentlich vom Ursprung her, Gott ist der König. So, jetzt fragt ihr euch, aber wieso? Gott ist ja eigentlich kein Dickschädel, der hat ja ein bisschen mehr drauf, als jetzt nur ein Dickschädel zu sein. Und ja, das möchte ich euch ganz kurz erklären. Der Elimelech kam an einen Punkt in seinem Leben, wo er entschieden hat, ich mache jetzt alles so, wie ich das will. Und ja, da möchte ich euch mal kurz zwei Bibelverse vorlesen. Genau, die stehen in Rut 1, Vers 1 und 2. Zu der Zeit, als das Volk Israel von Männern geführt wurde, die man Richter nannte, brach im Land eine Hungersnot aus. Darum verließ ein Mann namens Elimelech, mein Gott ist König, von der Sippe Ephrat die Stadt Bethlehem in Juda, wo er gewohnt hatte. Ist doch ein übelst krasser Vers eigentlich schon, oder? Ich weiß nicht, wenn man den Vers manchmal so liest, könnte man eigentlich auch einschlafen. Haut einen nicht vom Sitz, oder? Aber irgendwie steckt da trotzdem ziemlich viel drin, da komme ich dann gleich später noch drauf. Da kommt dann danach noch, er ging mit seiner Frau Naomi oder Noemi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion ins Land Moab und ließ sich dort nieder. Genau. Ich weiß nicht, die Geschichte oder die kurzen Verse sind jetzt nicht so der Burner. Aber, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, es steckt halt viel drin. Da ist ein Mann und der will umziehen. Was würde das bedeuten? Ich weiß nicht, wo du wohnst, vielleicht wohnst du in Edorf und du überlegst vielleicht von Edorf nach Hermannsdorf zu ziehen. Ich hoffe, es ist keiner aus Hermannsdorf. Genau. Also du überlegst quasi von Edorf nach Hermannsdorf zu ziehen. Und weißt du, was ich damit meine? Wenn du deinem Leben ein Ende machen willst, dann ziehst du halt nach Hermannsdorf. Also wie gesagt, ich hoffe, es ist keiner aus Hermannsdorf da. Das ist jetzt nur so. Genau. Ja, und vielleicht denkst du jetzt auch, naja, ist doch egal. Wenn er halt wegziehen will, dann soll er halt wegziehen. Aber es gibt ein kleines Detail in der Bibel, was die zwei Verse eigentlich schon richtig spannend macht. Weil es geht hier nämlich um Bethlehem. Und Bethlehem bedeutet Haus des Brotes. Also im Haus des Brotes, wo Gott wohnt, gibt es kein Brot mehr. Und die Frage ist, warum gibt es dann in dem Haus kein Brot mehr, wenn es doch das Haus des Brotes ist? Und ja, hier steht auch noch in den Versen, dass er quasi nach Moab ziehen will. Und in Moab, da ist die Wirtschaftslage, die ist eigentlich super. Und klingt eigentlich nicht schlecht. Aber die Moabiter hassten das Volk Gottes. Die Moabiter hassten den Gott Israel. Sie hatten ganz viele Götter. Und kein Jude ging eigentlich freiwillig nach Moab. Aber der Elimelech, der kam quasi an einen Punkt in seinem Leben, wo er gesagt hat, es ist mir scheißegal, was Gott denkt. Mein Gott soll denken, was er denkt, aber ich denke, was ich denke. Er entschied schnell, anstatt Gott zu fragen, was soll das? Warum hat Elimelech nicht die Frage gestellt, Gott, wenn es in Bethlehem, im Hause des Brotes, kein Brot mehr gibt, kann es sein, dass wir etwas falsch gemacht haben, dass du uns das Brot abstellst? Er wollte die Frage nicht mehr stellen. Ich möchte dir und mir raten, einfach irgendwie so eine Grundeinstellung im Herzen zu haben, dass wir wirklich versuchen, in jedem Bereich von unserem Leben Gott zu integrieren. Egal, was das ist. Gott, der hat quasi auf alles eine Meinung, egal um was es geht, ob es meinetwegen um Urlaub geht, um Finanzen, um Beruf, um Partnerwahl, um Kinder. Es soll keinen Bereich in deinem Leben geben und auch nicht in meinem Leben, wo wir Gott nicht integrieren. Jetzt könnten wir ja sagen, gut, wenn ich Gott nicht frage, und dann kann er eigentlich auch nicht Nein sagen. Und wenn Gott nicht Nein sagt, dann kann ich es eigentlich auch machen. Ja, wenn ich Gott nicht frage, dann kann er eh nicht Nein sagen. Aber wenn ich Gott frage, dann besteht immer die Chance, dass Gott genau das macht, was ich nicht will. Ich komme sozusagen mit Gott in ein Konfliktproblem. Und genauso ist es auch bei dem Elimelech. Er ist Gott jahrelang treu nachgefolgt und dann sagt er, ich frage Gott nicht mehr. Jeder macht sich so seine Gedanken über das Leben. Und wenn Gott ihm dann was anderes sagt, dann sagt man, hey, danke Gott für den Tipp. Aber beim nächsten Mal werde ich das vielleicht berücksichtigen. Es ist ziemlich schwer, gegen seinen eigenen Willen was zu tun, was aber Gott will. Aber genau das ist das, was wichtig ist und richtig ist. Ich hatte schon ein paar Mal davon erzählt, ich habe mal ein Buch gelesen, das heißt das 10-Sekunden-Prinzip. Und dort sagt man quasi, man soll in den nächsten 10 Sekunden, wenn man zum Beispiel von Gott irgendwie was gesagt bekommt, entscheiden, das mache ich oder das mache ich nicht. Weil wenn man es nämlich nicht in 10 Sekunden entscheidet, dann macht man es nie. Und ja, ich hatte das auch schon mal erzählt, aber ich denke, das passt trotzdem ganz gut auch hier dazu. Zum Holy Starfire, da war ich ja quasi im Seelsorgeteam und bin so ein bisschen rumgelaufen. Und als ich wieder reinkam, da saßen zwei auf der Treppe. Der eine hat geheult, der andere saß daneben. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich muss mal für den beten. Aber irgendwie habe ich im nächsten Moment dann gedacht, naja, ach scheiße, da sitzt ja schon einer und das ist ja doof. Und bin einfach weitergegangen. Und als ich dann oben an der Treppe war, hat mich das Gefühl irgendwie dann auch nicht mehr losgelassen. Und ja, ich bin dann umgedreht. Und ja, ich muss euch sagen, das war echt hart. Also es wäre total einfach gewesen, dort unten zu sagen, ich gehe jetzt dorthin und bete. Aber ich habe mich in dem Moment nicht dafür entschieden. Und wenn man dann oben ist und dann muss man halt irgendwie doch nochmal zurück, das ist echt scheiße. Aber nichtsdestotrotz, ich bin dann umgekehrt und ja, es war echt ein gutes Erlebnis, weil der eine war nicht Christ und die beiden haben zusammen gebetet, dass quasi ein Christ kommt, der für ihn betet. Und das durfte ich echt sein und das war irgendwie ja so ein ganz geniales Erlebnis. Genau. Und ja, wenn man dann einmal vielleicht gleich in dem Hype so ist, hatte ich das Gefühl, ich soll noch zu jemandem anders gehen und soll den mal ansprechen, ob es dem gut geht oder... Und ja, wie gesagt, wenn man dann so gut drauf ist, dann geht es eigentlich los. Und ich bin hingegangen, habe gefragt oder habe gesagt, naja, ich glaube, ich soll mal zu dir kommen und ist bei dir alles in Ordnung? Und der sagt, ja. Und ich dachte, oh Mann, scheiße. Ich wollte doch jetzt gleich noch so ein Erlebnis haben. Was ich damit sagen will, Gott kann mich, Gott kann dich verwenden für irgendetwas, aber er muss es auch nicht immer super machen oder man muss auch nicht immer so dann auf einer Welle schwimmen, das geht auch mal auf und ab. Wichtig ist, Gott zu fragen. Das ist was wir nie aufhören dürfen. Ja, und wir sollen Gott in unser Leben integrieren. Genau, meistens entscheiden wir das alles so von selber, aber wir vergessen dabei die Dimension Gottes. Wir vergessen dabei auch den Segen Gottes. Und was passiert zum Beispiel, wenn wir uns gegen Gott entscheiden? Ich weiß nicht, ob das ganz theologisch ist, aber ich habe es jetzt einfach mal so gesagt. Es gibt zwei verschiedene Fehler oder Sünden. Es gibt einmal so die Einzelsünde. Die Einzelsünde bedeutet, ich mache einen Fehler und es betrifft nur mein Leben. Dafür bin ich dann selber verantwortlich, das ist meine Schuld und ich muss damit leben. Und die andere ist, es gibt so Kollektivsünden. Also ich weiß nicht, ob das irgendwelche richtigen Wörter sind, aber ich denke, ihr wisst schon, was ich meine. Man macht selber einen Fehler und es reißt andere Leute unschuldig mit. Und genau das geschieht bei dem Elimelech. In Vers 3 steht dann, doch dann starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren Söhnen zurück. Nur kurz so zur Info, wer den Text noch nicht kennt, also es werden heute noch einige in meiner Predigt sterben. Daran müsst ihr euch ein bisschen gewöhnen. Genau, also der Elimelech, der stirbt quasi. Und in Vers 4 und 5 steht dann, nach etwa 10 Jahren starben auch Mahlon. Mahlon war der Sohn. Und das heißt übersetzt der Name der Kränkliche. Ist auch nicht gerade unbedingt der beste Name. Und kurz drauf stirbt auch noch Kilion, das heißt der Schwächling. Also ihr seht, Kollektivsünde der Elimelech geht quasi aus Bethlehem weg und aus dem Land des Brotes. Er reißt damit quasi auch seine Familie irgendwie mit ins Unglück, weil er Gott nicht gefragt hat, was Gott will. Nun steht Naomi da, hat keinen Mann mehr und keine Söhne. Die Frau aus dem Haus des Brotes, wo Gott da war, Gott war dort, die Familie war da, der Mann war da, die Kinder waren da. Sie hat auf einen Schlag alles, von dem sie je geträumt hat, hat sie verloren. Drei Männer mussten sterben. Und was ich jetzt noch nicht so ganz erwähnt habe, es gab nicht nur drei Männer und es gab auch nicht nur die Naomi, sondern es gab drei Frauen. Die Naomi blieb zurück und die Frauen der beiden Männer. Das war einmal die Orpa und die Ruth. Es waren drei krasse Schicksalsschläge und jede Frau reagiert anders auf den Tod ihres Mannes. Eigentlich bin ich eher vielleicht so ein bisschen der lustige und der positive Typ, aber ja, heute wird es vielleicht auch ein kleines bisschen tragisch, aber irgendwie auch doch realitätsnah, hoffe ich. Genau, erstens. Die Frau Naomi. Naomi heißt übersetzt die liebliche Frau. Sie wird verbittert. Naomi hat, nachdem ihr Mann gestorben war, niemals zu Gott gesagt, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich werde niemals Gott loslassen. Ich werde immer an ihm festhalten. Das sind so Leute, da geschieht ein Schicksalsschlag und sie hört nicht auf, gläubig zu sein und in die Kirche zu gehen. Aber sie hat irgendwo in ihrem ganz bestimmten Bereich Bitterkeit. Sie klagt Gott in dem Bereich an, wo sie Gott nicht versteht. Aber sie würde Gott nie loslassen. Genau, später in den Versen 20 und 21 steht, nennt mich nicht mehr Naomi, also die liebliche Frau. Nennt mich Mara, die Bittere oder die Verbitterte. Denn Gott, der Allmächtige, hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Als ich von hier fortzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Warum nennt ihr mich noch Naomi? Der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen. Er, der Allmächtige, hat mir bitteres Leid zugefügt. Stellt euch mal vor, was sie damit eigentlich sagt. Sie sagt, ich werde nie wieder in meinem Leben glücklich sein. Ich werde nie wieder in meinem Leben einen Mann haben. Ich werde nie wieder in meinem Leben so wundervolle Kinder haben und vieles mehr. Jetzt kommt dieses Wort nie mehr. Ich möchte heute sagen, lass nicht zu, dass deine Lebensgeschichte deinen Namen ändert. Sie hat gesagt, ich bin die verbitterte Frau und es ist vorbei, dass Gott nochmals gnädig zu mir ist. Und ja, ich möchte euch ja irgendwie Mut machen, das nicht wie die Naomi zu machen, sondern wir werden dann noch ein besseres Beispiel hören. Jetzt habe ich gerade auch noch so ein bisschen von den Schicksalsschlägen erzählt und ja, von der Bühne hier vorne kann man das immer irgendwie leicht erzählen und manchmal kann man da auch nicht dahinter schauen, was passiert, aber ich möchte euch trotzdem motivieren, wenn ihr irgendeinen Schicksalsschlag habt, klärt es mit Gott, aber lasst euch nicht bitter werden. Zum Beispiel, was mir da auch ein großes Vorbild ist, ist der König David. Als sein Sohn im Sterben lag, da hat er gefastet, er hat gebetet, er hat geglaubt und er hat gehofft. Aber Gott hat seinen Sohn nicht gerettet. Warum auch immer. Und was macht David? David steht auf, er duscht sich, er rasiert sich und geht raus und ist fröhlich. Und die Leute fragen, was ist denn mit dir los? Und David sagt, ich kann meinen Sohn nicht wieder lebendig machen. Gott hat gegeben und Gott hat genommen. Aber ich werde mein Leben nochmal in Gottes Hände legen. Naomi hat es nicht gemacht. Die zweite Frau im Bunde, das ist die Orpa. Orpa heißt übersetzt die Zurückgekehrte, die Enttäuschte. Sie war die Frau eines der Söhne von Elimelech und ja, über sie wird gar nicht so viel geschrieben. Da steht in Vers 14 nur, Opa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Was sagt die damit? Sie sagt im Endeffekt, ich war 10 Jahre verheiratet, ich war Moabiterin und ich habe mich entschieden, an den Gott Israel zu glauben. Und Opa sagt, wie kann ein Gott der Liebe einen so jungen Mann aus meinem Leben nehmen? Wie soll ich an den Gott noch glauben? Und Opa hat den Glauben an Gott den Rücken zugewandt und lief weg. Das sind zum Beispiel die Leute, die in der Kirche dann oder wo auch immer sagen, das Schicksal hier, das ist viel zu viel für mich. Und sie verlassen den Glauben an Gott. Die Naomi, die hat in ihrem Glauben festgehalten und wurde bitter. Opa hat Gott den Rücken gekehrt. Gott ist immer der Schuldige. Aber wo Gott Gutes tut, ob bewusst oder unbewusst, da sagen die wenigsten Danke. Und ich denke auch, gerade die zwei Frauen hätten auch allen Grund schon vorher gehabt, einfach mal Danke zu sagen. Die dritte Frau im Bunde, das ist die Ruth. Auch sie hat ihren Mann verloren. Ruth bedeutet die hingegebene Freundin. Und ja, es gibt wieder zwei verschiedene Arten, wie Gott wirken kann. Man spricht von sichtbarem Handeln von Gott und unsichtbarem. Das bedeutet zum Beispiel sichtbares Handeln, wenn du krank bist und du betest oder lässt für dich beten und Gott heilt dich. Alle können das sehen und sagen, Gott ist ein großer Gott. Keiner hat ein Problem damit. Aber das unsichtbare Wirken von Gott bedeutet, dass es viele Dinge gibt, die wir nicht verstehen und die wir nicht einordnen können. Es macht rational keinen Sinn, dann immer noch zu vertrauen, dass Gott seine Wege hat und Gott hat seine Ideen und Gott macht keine Fehler. Christ zu sein bedeutet nicht, dass man auf alle Fragen eine Antwort hat. Jeder hat Fragen, die er Gott spätestens im Himmel stellen kann. Ich weiß nicht, ob du auch Fragen hast, wo du vielleicht ja Sachen von Gott nicht begreifst, wo du Dinge in der Bibel nicht verstehst. Aber Fragen zu haben bedeutet nicht, dass dein Glaubensfundament nicht tief genug ist. Fragen zu haben bedeutet, ich möchte Gott immer mehr und mehr verstehen. Aber ich möchte Gott mehr und mehr verstehen und ich zweifle nicht an seiner Existenz. Also gerade die unsichtbaren Sachen, die sind eigentlich das, wo wir vertrauen können und wo wir von Gott ungeheuer viel lernen können. Genau, zurück zu der Ruth. Da gibt's so einen ganz bekannten Vers, das ist der Vers 16. Wir hatten vorhin schon mal ganz kurz so darüber gesprochen, das ist halt so ein ganz bekannter Hochzeitsvers. Und ja, da steht so ganz grob übersetzt, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Denn dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und dann kommt's, und wo du stirbst, sterbe ich auch. Merkst du, hier stimmt alles. Dort, wo mein Mann stirbt, dort möchte ich auch begraben werden. Sie sagt quasi, ich möchte nie aufhören, mit Leidenschaft und Freude an Gott zu glauben. Ihr Mann stirbt, das ist sehr tragisch, aber ihr Gott ist immer noch da, ist immer noch derselbe und er steht zu ihr. Also habe ich mir die Frage gestellt, warum wurde Naomi bitter? Warum hat Orpa Gott verlassen und wieso ist Ruth glücklich? Und es gibt eine Geschichte, die ist nicht ganz von mir, sondern die stammt aus Österreich, ist auch sehr traurig, aber das ist was, das ist echt krass und das hat mich auch irgendwie berührt. Also es war quasi eine Familie in Österreich, es war eine Mutter mit 2 Kindern, die lief auf einem Fußweg und war kurz vorm Zebrastreifen. Und da kam auf einmal so ein großer LKW. Der LKW-Fahrer schaute die Familie an und die Frau schaute den LKW-Fahrer an. Und der LKW-Fahrer, der hat gemeint, dass die Frau sagt, du kannst fahren. Und sie hat verstanden, ihr könnt gehen. Und dann lief sie mit den Kindern los. Der kleine Junge, 6 Jahre alt, vorne weg. Und dann überfuhr der LKW-Fahrer das Kind. Wie gesagt, 6 Jahre jung. Das Kind war sofort tot. Bei der Beerdigung geht der Vater vor die Trauergemeinde und sagt, ich habe immer gewusst, dass mein Kind eine Leihgabe von Gott ist. Das habe ich immer gewusst. Und er hält 6 dünne Blätter Papier hoch und sagt, jedes Blatt steht für 1 Jahr meines Sohnes. Diese Blätter sind viel zu wenig. Aber ich habe meinen Sohn an Gott zurückgeben müssen. Gott hat gegeben und Gott hat genommen. Alles, was ihr habt, ist eine Leihgabe von Gott. Und als ich die Geschichte gehört habe, ja, da ist bei mir auch irgendwie so der Groschen gefallen. Man kann Schicksalsschläge nur aus der Hand von Gott nehmen, wenn man weiß, dass dein Leben oder auch mein Leben und alles, was wir haben, ist eine Leihgabe von Gott. Also zum Beispiel deine Frau ist eine Leihgabe von Gott. Dein Mann ist eine Leihgabe von Gott. Deine Kinder sind eine Leihgabe von Gott. Deine Gesundheit ist eine Leihgabe von Gott. Dein Haus ist eine Leihgabe von Gott. Dein Geld ist eine Leihgabe von Gott. Dein Job ist auch eine Leihgabe von Gott. Stellt euch mal vor, ihr müsstet euer Auto verleihen. Wie würdet ihr das zurückerwarten? Meistens erwartet man ja alles, was man so verleiht, immer besser zurück, als wie man es abgegeben hat. Und ja, Gott leiht dir eigentlich alles. Gott leiht dir alles, was du hast. Ich denke, ihr wisst genau, was ihr habt und was ihr vielleicht auch nicht habt. Aber es ist alles eine Leihgabe von Gott. Dein Leben ist eine Leihgabe von Gott. Und trotzdem sagst du jeden Morgen, oh, heute ist schlechtes Wetter, heute ist es zu warm, heute ist es zu kalt. Ach, wieder mal der blöde Chef oder ja, die Lehrer in der Schule stressen. So viele Menschen nörgeln und motzen, aber sie haben keine Ahnung, ob am nächsten Abend zum Beispiel die Frau oder der Mann oder die Kinder wieder nach Hause kommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch da manchmal Gedanken macht, ob, wenn ihr früher einfach aus dem Haus geht, ob ihr euch abends wiedersehen werdet. Es gibt auch Menschen, die sagen nach den Schicksalsschlägen, wenn ich mein Leben nochmals beginnen könnte, würde ich mein Leben mehr genießen. Und warum würden? Das ist ein unnötiger Satz. Was heißt ich würde? Ich tue es. Wenn die Geschichte von Ruth mir irgendwas sagen will, dann ich, Andreas Viertel, alles was ich habe und bin, ist eine Leihgabe von Gott. Ich lasse es nicht mehr zu, dass ich nicht einen Tag in meinem Leben nicht genieße. Ich versuche das Maximum irgendwie rauszuholen. Und ich denke nicht, wenn ich mal älter bin, dann mache ich das und dieses und jenes. Verschieb nicht dein Leben. Heute ist der beste Tag, den Jesus oder Gott dir gegeben hat. Und eines Tages gebe ich es in die Hände von Gott zurück. Ruth hat am Anfang des Buches echt alles verloren, was sie hatte. Und am Ende ist sie so glücklich. Ich kann euch nur empfehlen, das Buch mal komplett zu lesen. Weil, wenn man zum Beispiel später liest, da steht dann in Kapitel 4, Vers 17, Ruth heiratet nochmals. Sie hat einen Sohn bekommen und sie nannte ihn Obed. Das heißt Diener des Herrn. Obed wurde der Vater von Isai und dessen Sohn war König David. Mit anderen Worten, Ruth hat geheiratet und bekommen ein Kind. Und ja, ich glaube, ich möchte euch jetzt nochmal kurz so was erklären. Ich glaube, das ist relativ tief und ich hoffe, ihr könnt mir da jetzt ganz besonders folgen. Die Ruth hat ein Kind bekommen, den Obed. Aus dem Obed stammt dieser Isai. Und aus Isai kam König David. Und jetzt kommt's. Und aus König David kam unser bester Freund, Jesus Christus, der Messias. Ich spule nochmal zurück. Obed, Isai, David, Jesus. Und als Jesus am Kreuz hing, hätte er sagen können, schau zurück auf meine Linie. Da war eine Frau gewesen. Sie ist der Ursprung meiner Segenslinie. Sie ist nicht weggerannt wie Orpa und sie ist nicht bitter geworden wie Naomi. Wäre da nicht Ruth gewesen, die sagt, alles ist ein Geschenk von Gott. Ich packe mein Leben nochmal neu an. Dann wäre kein Kind gekommen wie Obed. Und dann wäre kein Isai und kein König David gekommen. Und erst recht nicht Jesus. Er hätte die Segenslinie nicht gehabt. Im Alten Testament, da hören wir immer so, von Abraham, dem Mann des Glaubens. Wir hören von Mose, dem Mann des Glaubens. Aber die Frau, also diese Ruth, das ist eine Frau, die stellt quasi eigentlich alle Leute in Schatten. Ihre Lebensgeschichte begann echt so negativ. Aber sie hat trotzdem gesagt, Gott, hier bin ich. Du hast meinen Mann gegeben und du hast ihn genommen. Ich kann das nicht begreifen. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es auch nicht nachfühlen. Aber ich werde nicht wie Opa wegrennen. Und ich werde nicht wie Naomi bitter werden. Gott, hier bin ich, hier ist mein Leben. Wenn wir jetzt gleich wieder in den Lobpreis gehen, möchte ich euch einladen, einfach mal über euer Leben nachzudenken. Vielleicht hast du irgendwelche Dinge, wo du merkst, dass du einen Schlussstrich ziehen sollst. Vielleicht merkst du, du bist drauf und dran, Gott den Rücken zu kehren wie Opa. Vielleicht sind es Dinge, wo du merkst, in meiner Seele, da ist so viel Schmerz. Da möchte ich euch einfach bitten, räumt es aus. Geht vors Kreuz damit, gebt es echt alles an Gott ab und begreift, dass auch dein Leben nur eine Leihgabe von Gott ist.